RBB Kultur. Zeitpunkte.
Herzlich willkommen zu den Zeitpunkten. Ich bin Manuela Reichert und das sind unsere Themen. Wir stellen Ihnen eine Schweizer Autorin und ihren sehr eindrucksvollen Band Ausleben vor. Da werden sehr alte Menschen porträtiert. Es geht um ihr gelebtes Leben und um ihr Verhältnis zum Tod. In den letzten Monaten war von ihnen andauernd und voller Sorge die Rede, von den Hochbetagten, den wirklich alten Menschen. Sie sollen zu Hause bleiben, ihnen soll man nur mit Abstand begegnen, denn sie sind nach wie vor gefährdet wie niemand sonst. Vor allem wurde also in der letzten Zeit über sie, über alte Menschen gesprochen. Wir wollen jetzt aber über ein Buch sprechen, in dem Sie auf eindrucksvolle Weise selber zu Wort kommen. Der Titel dieses Buchs Ausleben und der Untertitel Gedanken an den Tod verschiebt man gerne auf später. Ich begrüße die Autorin Mena Kost, die dieses Buch gemeinsam mit der Fotografin Annette Boutelier gemacht hat. Ihr Vorwort, Mena Kost, trägt den Titel Gegen die Angst vor dem Tod hilft nur eins, darüber reden. War das die Intention, der Grund für dieses Buch?
Ja, einerseits schon. Also einerseits ging es beim Buch um meinen eigenen Zugang zum Thema, meine eigene Angst sozusagen. Aber was ich glaube, war noch entscheidender, war, dass ich habe Großeltern, die mir sehr wichtig sind. Und an ihnen habe ich erlebt, was Altwerden bedeutet. Und ich habe gesehen, wie man damit umgehen kann. An ihnen habe ich auch gesehen, dass man ja nicht zuerst jung ist und dann plötzlich alt, sondern das Altwerden in x kleinen Schritten und manchmal auch Stufen geschieht. Kurz, wie unglaublich beweglich man im Alter sein muss. Irgendwann ist da auch das Thema Lebensende, Abschied und Tod im Alltag angekommen. Bei meinen Großeltern war das auf jeden Fall so. Das auszuhalten war für mich gar nicht so einfach, für mich als Enkeltochter. Als sie da zum ersten Mal während dem Kaffee trinken gesagt haben, dass auf diesem und jenem Konto übrigens immer so und so viel Geld für die Beerdigung bereit liegt, habe ich gedacht, oh, stopp, stopp, das will ich eigentlich gar nicht hören. Ich möchte nicht über euren Tod nachdenken, ihr lebt doch hoffentlich noch lange. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass das Thema einfach da ist und dass ich es in unsere Beziehung reinlassen muss, wenn ich die Nähe, die wir zueinander haben, beibehalten möchte. Und so haben wir angefangen, über den Tod zu reden. Und da habe ich gemerkt, wie reich dieses Thema ist und wie gut es unserer Beziehung tut, aber auch mir, darüber zu reden. Und das war eigentlich der Grund dann für dieses Buch.
Sie haben sehr alte Menschen besucht, 15 Frauen und Männer zwischen 83 und 111 Jahren. Die sind alle ganz unterschiedlich, diese alten Menschen, auch was ihr Verhältnis zum nahen Tod angeht. Denn dass der Tod naht, wenn man so alt ist, das ist doch eigentlich allen dann bewusst, oder? Gab es auch welche, die gesagt haben, nee, ich beschäftige mich damit gar nicht?
Ja, es gab jemand, Bruno Spörri, er ist Jazz- und Elektromusiker und ist der Jüngste im ganzen Buch, er ist 83. Und ihn habe ich angefragt, ob er mitmachen mag und dann hat er gesagt, ja, eigentlich mache ich mir zum Tod keine Gedanken und ich möchte mir auch dazu keine Gedanken machen. Ich habe Angst davor. Und dann habe ich gesagt, ja, genau das würde mich sehr interessieren, ob er nicht vielleicht gerade deshalb mitmachen mag. Er kann genau das sagen. Ich wollte ja genau hören, was eben ist. Und dann hat er gesagt, doch, gut, dann macht er mit.
Aber er war der Einzige, der gesagt hat, ich will darüber eigentlich nicht nachdenken?
Ja, nein, vielleicht Frau Annie Akuamoa. Sie kommt ursprünglich aus Ghana und ist Hebamme und OP-Schwester. Und sie hat auch gesagt, heute lebe ich. Und was morgen ist, weiß ich nicht. Lass uns darüber reden, was heute ist.
Wobei bei ihr finde ich ja auch eindrucksvoll, dass sie dann so ein Kissen hervorholt und es aufmacht und da sind dann die Haare ihrer Mutter drin. Also das ist irgendwie das, was im Grunde was geblieben ist von ihrer Kindheit, von der Erinnerung an ihre Mutter. Und das ist unglaublich wichtig für sie.
Das ist für sie ein Talisman. Es war eine sehr schöne Geste, dass sie uns das gezeigt hat.
Was bleibt am Ende eines Lebens? Diese Frage zieht sich ja durch alle Gespräche, die sich geführt haben. Und die meisten ihrer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind erstaunlich zufrieden mit dem Leben, das sie geführt haben. Also da gibt es eigentlich niemanden, der sagt, oh, es war alles ganz grauenvoll und ich würde es ganz anders machen. Das fand ich irgendwie sehr berührend.
Ja, das ging mir gleich. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, weil es waren ja nicht alles einfache Biografien. Da gab es ja Schicksalsschläge und es waren keine einfachen Zeiten. Ich glaube, und das ist mir auch so geblieben von all diesen Gesprächen, so ein Menschenleben ist irgendwie recht kurz. Sagen auf alle Fälle alle alten Leute, sie sagen, die Zeit vergeht so schnell, dann ist etwas vielleicht 40 Jahre her und sie finden das gar nicht so lange. Mit 30 meint man das ja noch, dass das Leben sei unendlich. Und mit 35, denke ich, fängt es einem dann so langsam an zu dämmern, dass das vielleicht nicht stimmt. Und mit 40 sieht man dann über den Berg. Und dann sieht man da weit hinten am Horizont das Ende. Irgendwie haben wir ja gar nicht so viel Zeit. Und irgendwann, ab einem gewissen Punkt im Leben, ist auch schon ziemlich viel vorgespurt. So viele Abzweigungen, war mein Eindruck, gibt es da vielleicht gar nicht. Deswegen denke ich, wenn man etwas ändern will in seinem Leben, dann muss man das so richtig aktiv tun, und zwar jetzt. Und wenn man das nicht tun will, dann ist, glaube ich, vor allem wichtig, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Auf das zu achten, was gut ist. Das haben meiner Meinung nach die alten Menschen, die ich getroffen habe, gemacht. Und ich glaube, das können auch wir Jüngeren üben. Das ist sozusagen die einzige harte Währung, sich auf das Positive zu konzentrieren.
Eine Frau fand ich ganz besonders eindrucksvoll auch. Die war die erste Bundesrichterin der Schweiz, 1933 geboren. Und sie erzählt von ihrem Berufsweg, der für Frauen ihrer Generation noch unglaublich steinig war in der Schweiz. Mhm. Aber sie hat sich durchgesetzt und das erzählt sie durchaus, ja, auch mit so einem einerseits Stolz, aber auch andererseits so einer Lakonie eigentlich.
Ja, also ich glaube, sie, Marie Pickler-Eckenberger, ist immer noch eine hochpolitische Frau, die sehr interessiert ist am Weltgeschehen. Und ich glaube, sie sieht ihren Weg, den sie gemacht hat, und ist froh, dass sie diesen gemacht hat. Es hat sie auch viel gekostet. Aber sie sieht auch, wo wir heute stehen, dass vieles, was die Frauenfrage angeht, einfacher geworden ist, aber vieles auch noch nicht erreicht ist. Das war mein Eindruck von ihr, dass sie auch weiß, dass es noch Kämpfe auszustehen gibt, genau.
Ich habe mir das so vorgestellt, weil sie ja sagt, also bis sie dann Bundesrichterin wurde, das war schon unglaublich schwierig. Sie ist enorm angefeindet worden und dann ist sie es aber geworden und dann hätte es Kollegen von ihr gegeben, die immer, wenn sie ihr auf dem Gang begegnet sind oder sonst wo, einfach nicht mit ihr geredet haben, weil sie es nach wie vor so unfassbar fanden, dass jetzt eine Frau ihre Kollegin ist, ja, und nicht ein Mann diesen Posten bekommen hat.
Genau, und dazu muss man sich vorstellen, es war ja nicht so, dass es viele andere Frauen gab in der gleichen Position, der es gleich gingen, sondern sie war alleine. Sie hatte also keine Unterstützerinnen sozusagen in diesem Gremium, sondern sie musste das alleine aushalten. Ja, und es ist ja eine große, sie hat so gerne gearbeitet, sie ist eine hochkompetente Frau mit viel Engagement und sie ist scharfsinnig und das war natürlich ein riesiger Angriff.
Das war jetzt wirklich eine sehr, auch eine sehr intellektuelle Frau, eine unglaublich wache, am Zeitgeschehen interessierte Frau. Sie haben aber auch die älteste Schweizerin besucht, die da in ihrem Zimmer sitzt und irgendwie ganz genügsam geworden ist. Eine Frau, die nun fern von jeder intellektuellen Tätigkeit war.
Genau, Alice Schaufelberger. Das war eine verrückte Begegnung. Wir sind da in dieses Zimmer gekommen. Ich war ja immer mit Annette Boutelier unterwegs. Sie hat die Fotos gemacht und sie war bei allen Gesprächen die ganze Zeit dabei. Und wir sind da reingekommen und da saß diese sehr kleine, uralte Frau, die sehr fein gemacht war, mit einer sehr schönen Seidenbluse. Und ich hatte zuerst ich das Gefühl, oh, versteht sie mich, wenn ich rede? Hört sie mich genau? Weil sie war so in sich versunken. Und dann hat sie angefangen zu erzählen. Und je länger sie geredet hat, je länger dieses Gespräch ging, desto wacher wurde sie. Und da habe ich gemerkt, wie die Erinnerung an ihr eigenes Leben, sie hat ja aus ihrem Leben erzählt, sie sozusagen, sie aktiviert, wie wichtig es ist, dass man jemandem erzählen kann. Und diese Frau ist sehr einsam, sie hatte keine Kinder. Sie ist 100, heute ist sie 112, sie lebt immer noch. Ihr ganzes Umfeld ist gestorben. Sie hat ein paar Frauen, die hin und wieder zu ihr kommen zum Beten. Das sind, ich weiß nicht, von einer Gemeinde oder so. Und sonst ist sie alleine. Und wie wichtig es ist, dass man von seinem Leben erzählen kann. Ja, das ist mir dort bewusst geworden.
Ich glaube, das ist ja überhaupt das Allerschwerste, sozusagen, was am Ende bleibt, wenn man übrig bleibt. Also wenn alle, wie Sie sagen, alle Freunde, alle Freundinnen, Verwandten, alle sind tot und man selber ist die Letztverbliebene sozusagen. Was mich auch sehr berührt hat, waren die Gespräche, die Sie mit den Ehepaaren geführt haben. Also wo ja man auch das Gefühl hatte, was da bleibt, ist dann eine wirklich große Liebe. Es ist irgendwie so eine sind so tröstliche Gespräche, die Sie geführt haben. Also wenn es den Frauen nicht mehr gut geht und die Männer sich tatsächlich unglaublich um sie kümmern und man das Gefühl hat, ja, da ist die Liebe geblieben.
Das war sehr schön zu sehen, genau, dass die Liebe bleibt bis zum Schluss. Wobei ich sagen muss, bei Herr und Frau Horsch, er ist 97 und sie ist 94 und sie hatte einen Schlaganfall und ist seither schwer pflegebedürftig und ihr Mann übernimmt einen großen Teil dieser Pflege. Dort war unser Eindruck schon auch, das ist ein schweres Schicksal, das sie zusammentragen, jetzt diesen letzten Abschnitt, sowohl für ihn wie auch für sie. Die Liebe ist sicher sehr wichtig und hilft, aber es hat nicht davon weggenommen, dass sie es auch schwer haben. Das hat man gemerkt.
Was bleibt denn, Menakost, von den Besuchen bei diesen alten Menschen für Sie? Also über den Tod zu sprechen mit den Menschen. Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich zu diesem Projekt gekommen über die Auseinandersetzung mit dem Tod Ihrer Großeltern. Aber Sie sind jetzt 40, also noch weit entfernt vom Alter und von den Menschen, mit denen Sie da geredet haben. Aber was bleibt für Sie jetzt von dieser Arbeit, diesen Begegnungen?
Also es bleibt bei mir auf jeden Fall eine große Hochachtung allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern gegenüber, weil sie so mutig waren, sich mit mir, mit Annette und aber im Wissen von einer größeren Öffentlichkeit mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und es bleibt mir aber auch der Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich sehr viel mit dem Anfangen beschäftigt und viel zu wenig mit dem Aufhören. Ich denke, das fehlt, weil man sieht den ganzen Bogen, vielleicht die ganze Fülle von etwas erst, wenn man sich auch mit seinem Ende auseinandersetzt. Und so ist das auch mit dem Leben. Für mich wird das Leben größer, wenn man das Ende mitdenkt.
Menakost, vielen Dank. Ausleben heißt dieser wirklich sehr eindrucksvolle Band, auch mit sehr, sehr schönen Fotos von Annette Boutelier. Das Buch ist im Christoph Merian Verlag erschienen, kostet 28 Euro.
Danke sehr.
Für die Zeitpunkte verabschieden sich heute Heike Kallenbach, die für die Redaktion verantwortlich war. Am Mikrofon war Manuela Reichert. Wir wünschen Ihnen einen frohen Sonntagabend.